die so ein bisschen Kühlung mitgebracht haben. Jeder Mensch strahlt 28 Wärmeeinheiten aus. Du kannst vorstellen, wie warm wir dann hier haben, wenn jeder 28 Wärmeeinheiten ausstrahlt. So, aber Gott möge uns segnen. Ich freue mich für alle, die hier sind. Mein Thema ist Heilung der Seele heute. Ich hoffe, dass du hierher gekommen bist und von Gott was erwartest. Weißt, man kann äußerlich ganz prima und schön sein. Der Absalom war der schönste Sohn Davids. Weißt du, der hat wunderbares Haar gehabt, eine wunderbare Haarpracht und alles miteinander war braun, gebrannt von der Sonne Israels. Aber dieser Junge hat ein unsichtbares Brandmal gehabt. Er hat etwas in seinem Herzen gehabt, da hat was nicht gestimmt. Und das sind so viele Menschen, die sind äußerlich wunderbar. Die siehst du denen gar nicht an. Der ist krank, der hat AIDS, der hat Krebs, der hat Tumor, der hat was weiß ich was. Das sieht gar nicht nach dem aus. Und doch, die verletzte Seele. Und ich werde über die verletzte Seele heute sprechen. Ich lade dich ein, Jesaja 61 aufzuschlagen. Ich werde das nur so übergehen oder fliegen, aber das wird so mein Grundtext sein. Diese Segnungen in Jesaja 61, was Gott uns verheißen hat. Wenn wir Jesaja 53 lesen, da heißt es, für wahr, er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Krankheit. In seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Das ist es. Die Segnungen liegen in Jesus. Und ich möchte heute Jesus verkündigen. Ich möchte Jesus groß machen. Denn er ist der Einzige, der wirklich die Menschen heilt. Alles andere kannst du vergessen und auf den Mond schießen. Ja, in aller Liebe. Das ist alles nur Religion. Alles nur Äußerlichkeiten. Aber Jesus ist der Heiland, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es geht um die Heilung deiner Seele. Denk nicht, dass irgendwie jetzt um was Materielles geht. Es geht um das Innere. Dieses innere Brandmal, diesen inneren Brandmal, diese innere Verletzung. Und der hat gegen seinen Vater rebelliert, dieser Absalom. Der sagt, der muss weg vom Thron. Ich bin König, ich bin der Erstgeborene, mir steht es zu. Er hat für seine Rechte gekämpft und mit dem Leben bezahlt. Und so viele, die kämpfen da für ihre Rechte, dass ich habe ein Recht darauf. Weißt du, du kannst viel fordern und kriegst doch nichts. Und verbrennst die Finger. Innere Heilung, das ist mein Thema als Großes und Ganzes. Jesaja 61, lade ich einen Schlag auf, lies es durch. Ich werde nicht dir vorlesen, das kannst du zu Hause machen in aller Ruhe, als Hausaufgabe. Weißt du, du musst auch zu Hause was tun. Ich lese zu Hause auch meine Bibel. So, aber ich lade dich ganz herzlich ein zuerst einmal für Mittwoch. Die Welt ist voller Lüge. Schau mal in diese Welt rum. In den Medien wird gelogen, die Lügenpresse, haben wir zeitlang so dieses Schlagwort gehabt, die Lügenmedien, da wird so viel erzählt, den Leuten wird Sand in den Augen gestreut. Ich werde darüber sprechen. Die Welt ist voller Lüge. Und dass du aufpassen kannst und dass du weißt, wo du belogen wirst. Und dass du vorsichtig bist, belogen. Weißt du, man erzählt dir, wir geben dir das, aber die nehmen dann das andere wieder dir zurück, auf der anderen Art und Weise. Die Menschen werden belogen. Dann werde ich am Freitag über die Berufung sprechen, Gottes Berufung verstehen, was es bedeutet, wenn du berufen bist. Weißt du, wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, kommst du nicht mehr weg. Du bist beschlagnahmt. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Du bist harponiert. Am Samstag, so Gott will und wir leben, werden wir das Thema behandeln, verlassen die Schmalspur. Es gibt so viele Kinder Gottes, die auf Schmalspur leben. Weißt du, dass ich darf mir das nicht leisten, ich kann das nicht, das steht mir nicht zu. Verlass die Schmalspur, sei großzügig, erwarte Großes und du wirst Großes bekommen. Nach deinem Glauben wird's geschehen. Erwarte, dass du krank wirst, du wirst krank. Erwarte, dass du gesund wirst, du wirst gesund. So erwarte Leben, erwarte die Fülle, erwarte. Und dann am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, erblicke die Güte Gottes, wie gut Gott zu dir ist. Wir haben einen guten Gott. Unser Vater in dem Himmel. Wir haben einen Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Auch wenn du manchmal das nicht spürst und manchmal denkst, wo ist der liebe Gott überhaupt? Hört er mich überhaupt? Sieht er mich? Versteht er mich? Doch. Wenn heute schon die Leute mit Kameras, Leute sehen können, wie die auf dem Breitscheidplatz spazieren gehen, wie sie dann in die Fenster gucken und was die dort machen. Weißt du, man kann die Leute so kontrollieren, von zu Hause, vom Bett aus. Ja. Dann kann der liebe Gott dich auch erst richtig kontrollieren und er weiß, wo du bist, wie du dich fühlst und was du empfindest und wie es dir geht. So, Heilung der Seele ist mein Thema. Es geht um deine Seele. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Die Juden, wenn die sich grüßen, die sagen nicht guten Tag oder Shalom oder Friede, sondern wie geht es deiner Seele? Und dann antwortet der andere, mir geht es gut, meiner Seele geht es gut. Das können die wenigsten Leute sagen, dass ihrer Seele gut geht. Die sind geknechtet, die sind verletzt, sie sind verwundet, was auch immer ist, sie sind durcheinander, voller Unruhe, voller Stress, voller Orientierungslosigkeit. Wo bin ich denn? Was ist mit mir los? Was passiert mit mir? Sie sind innerlich leer. Wie geht es deiner Seele? Lass uns einfach zu der Erkenntnis kommen, meiner Seele geht es gut. Wohl dem, der Frieden mit Gott hat und Frieden in Gott hat. Die Frage ist, wonach sehnt sich überhaupt deine Seele? Was befriedigt deine Seele? Wonach hungerst du? Was will deine Seele haben? Auf was hat deine Seele Appetit? Überleg einmal, auf was hat heute Morgen deine Seele Appetit? Denk drüber nach. Wenn ich die jungen Leute angucke, und ich habe in meinem Leben schon mit so vielen Leuten zu tun gehabt, vor allem junge Leute, die nehmen Drogen. Warum? Die suchen etwas Übersinnliches. Etwas Übernatürliches, etwas, was mein Horizont sprengt, mein Bewusstsein sprengt. Früher gab es die LSD-Droge, heute gibt es andere Drogen auch noch, die versuchen, dein Bewusstsein zu sprengen. Jemand kam zu mir und sagte, du, ich bin ein Vogel und spring zum Fenster raus. Ja, LSD. Drogen ist Ersatz für geistliche Sehnsucht, für geistliche Wünsche. Viele Menschen suchen nach Frieden, nach Entspannung. Heute ist so der Stress in der Schule, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, ist so hoch. Weißt du, der Mensch sucht nach Harmonie, dann meditiert er, sitzt da im, was weiß ich, in welcher Haltung, verstehst du, und sucht Frieden zu bekommen. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie bekommt man Frieden, wie bekommt man Ruhe, wie wird man gelassen. Drogen ist für mich nur ein Ersatz für Gott und Glauben. Früher wurden Drogen in der Religion verwendet. Die Friedenspfeife wurde geraucht. Oder wenn der Priester ins Heiligtum ging, da sind die zwei Buben umgefallen vom Aaron. Die haben auch sich in Ekstase versetzt oder versucht, sich außersinnlich ihren Horizont zu erweitern. Das war fremdes Feuer. Ja, früher hat man für kultische Zwecke Drogen genommen. Heute nimmt man das, um zu überleben. Nur in aller Wahrheit und in aller Liebe. Weißt du, Sucht, das Wort Sucht kommt von Suchen. Man sucht was. Man will was haben, man will was erreichen. Die Seele schreit. Oh, hilf mir, steh mir bei. In meiner Bibel heißt es einmal, meine Seele schreit, wie ein Hirsch nach Wasser schreit. Die Seele sucht etwas im Verborgenen, mit dem Unterbewusstsein. Dieses stumme Schrei, was man gar nicht in Worten formulieren kann. Ich brauche etwas, was mich wieder hochbringt, was mich wieder auf die Beine stellt. Der Mensch sehnt sich nach Übernatürlichkeit, ist auf Übernatürlichkeit angelegt und es befriedigt ihn erst, wenn er diese Übernatürlichkeit erlebt. Weißt du, du kannst singen, so viel du willst, aber du musst in diese Phase der Übernatürlichkeit kommen. Du musst auf die Welle kommen, so als Wellenreiter. Verstehst du das? Auf die Welle des Segens, der Heilung, der Gesundheit. Was befriedigt deine Seele? Der Mensch sehnt sich. Er will seine Grenzen durchbrechen. Warum die Leute in den Weltraum gehen und fliegen und dort spazieren gehen, so aus den Raumkapseln. Die wollen etwas Übernatürliches erleben. Der Mensch will was erleben. Der ist süchtig, sehnsüchtig. Deshalb die Raumfahrt. Man will seinen Horizont sprengen. Man will seinen Blick erweitern. Der Mensch ist auf der Flucht vor sich selbst. Deshalb ist es ganz einfach. Ich möchte heute Morgen einladen, komm zum Herrn Jesus. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist ein Geheimnis. Das kannst du nicht studieren, kann man nicht lernen, das kann man dir auch nicht einreden, das musst du entdecken. Mir ist wohl in dem Herrn. Der Mensch sehnt sich nach heilen Welten, nach heilen Zuständen, nach heilen Situationen, weil der Mensch verletzt ist, er ist gestresst, er ist geplagt, er wird gejagt, er ist ausgebrannt. Schau die Manager an, da stehst du stehen, da prima, und dann nach zu Hause, dann müssen sie irgendwas einnehmen, damit sie wieder überleben, damit sie wieder den morgigen Tag wieder über die Runden kriegen. Sie sind erfolgreich, aber der Mensch leidet, ihm fehlt die Übernatürlichkeit, dieses Übersinnliche, ich brauche etwas. Und wir brauchen alle etwas, auch in der Gemeinde. Auch viele Christen sind leer gepumpt, leer gebrannt. Weißt du, ich bin über viele Menschen schockiert, wenn ich sie angucke. Sie sind wunderbar wie der Absalom, bräunlich, äußerlich, wunderbar, eine herrliche Pracht, Haarpracht, dressiert, benehmen sich anständig und vieles mehr. Aber innen drin sind sie leer. Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe. Dann gehen sie von Gemeinde zu Gemeinde, von Einrichtung zu Einrichtung, von Therapiestelle zu Therapiestelle. Viele Menschen sind als Kinder verletzt worden, getrieben, gestresst. Du musst gute Noten bringen. Und sonst bist du nichts. Verstehst du? Wir kennen diese Situation, wo man immer ständig nach Noten, für Noten gelernt hat. Weißt du, wenn du heute fragst, die Leute, was kannst du? Die haben nur 4 Noten gelernt. Die Zeit ist vorbei, verstehst du? Aus der Schule raus. Du hast nur gute Noten gehabt. Aber für diese Noten kannst du nichts kaufen. Was kannst du wirklich? Das ist die Frage. Was kannst du wirklich? Sie mussten immer was leisten. Und immer nur, wenn sie was geleistet haben, wurden sie anerkannt, wurden sie angesehen, wurden sie gelobt. Und dann kommen sie mit den Zeugnissen. Aber schau deine Zeugnisse an. Ich habe jetzt den Rest meines Lebens, die letzten 40, 50 Jahre, nie meine Zeugnisse gebraucht. Verstehst du? Für was brauchst du deine Zeugnisse? Ich habe nie gebraucht. Niemand hat mich gefragt, hast du ein Zeugnis? Verstehst du? Ich muss wissen, wer ich bin, was ich kann, was in mir drin steckt. Das muss ich selber entdecken und entwickeln. Entweder hast du oder hast du es nicht. Die meisten Leute sind innen drin leer. Sie haben Zeugnisse, Diplomas, Titeln. So viele Erwachsene, sie suchen Hilfe, Ausgleich, Ergänzung, sie suchen Heilung, sie suchen Alternativen, sie suchen in der Esoterik, sie suchen bei Wahrsagern, sie suchen Übersinnliches, Außersinnliches. Wo kann ich meine Seele erfrischen, meine Seele mal auftanken? Wo kann das? Es gibt keine Tankstelle für die Seele. Weißt du, du kannst Strom aufladen für dein Elektroauto oder irgendwo tanken, verstehst du? Aber es gibt keine Tankstelle für die Seele. Was ist die Tankstelle der Seele? Ist es auch nicht die Kirche, glaub mir das, auch wenn der Turm noch so hoch ist. Die Tankstelle für die Seele findest du ganz woanders, in der Stille, in der Ruhe, in der Wüste womöglich. Dort kannst du mit deinem Gott reden und auftanken. Viele sind aufgewachsen von Eltern, die nur dem Materialismus nachgejagt haben. Nur Geld und Vater muss verdienen, Mutter muss verdienen und die Eltern haben dann keine Zeit für die Kinder gehabt. Und jetzt suchen sie Übersinnliches, etwas Mystisches, etwas Magisches und sie gehen von einem Extrem zum anderen und versuchen, ihr Leben irgendwie in den Griff zu bekommen. Heilung der Seele ist mein Thema heute Morgen. Ich denke nur an die 68er Generation. Schau, die dann auf der Straße hier demonstriert haben vom Axel Springer Haus und dann protestiert haben. Was ist aus diesen Leuten geworden? Wir haben die Grünen, aber verstehst du, die Grünen haben sich auch inzwischen etabliert. Die sind auch nicht das, was sie eines Tages mal wollten und waren. Die ganze Protestbewegung, sie haben die Welt nicht besser gemacht. Das Leben ist nicht erträglicher geworden. Im Gegenteil, noch viel, viel schwieriger. Und diese Leute, die dann auf die Straße gingen und mit Turnschuhen in den Bundestag hineinliefen, die sind heute irgendwo in der Harvard-Universität und geben da Vorträge. Aber selbst haben sie nichts anderes gemacht, als nur die einzige Prüfung, die sie bestanden haben, ich denke nur mit dem Fischer, die einzige Prüfung, die er bestanden hat, war die Führerscheinprüfung. Überall woanders ist er durchgefallen. Und diese Leute wollen dann uns Vorschriften machen und zeigen, was ist das Leben? Und jetzt unterrichten sie. Sie sind etabliert worden. Die Seele sucht nach mehr als nur Äußerlichkeiten. Sie sucht nach bessere Vorbilder. Der Mensch ist seelisch verletzt. Er will übernatürliche Erfahrungen. Er schmerzt drin. Weißt du, du kannst äußerlich ganz nett sein, wie dieser Absalom. Du kannst lachen, kannst lächeln, kannst happy sein und kannst die Zähne zeigen, keep smiling. Verstehst du, das kannst du. Aber innen drin zu Hause, wenn du nachher in deinen 4 Wänden bist, hast einen Schmerz. Die Seele weint. Und wie viele Seelen weinen? Weißt du, man kann viel verdrängen mit Tabletten oder anderen Mitteln. Viele wissen nicht mehr ein noch aus. Heilung der Seele ist meine Botschaft. Wie soll es mit mir weitergehen? Die Therapie schlägt nicht an und die Therapie schlägt nicht an und die Medikamente schlagen nicht an. Eigentlich schlägt bei dir gar nichts an, wenn du ehrlich bist. Verstehst du, nichts schlägt bei dir an. Dann muss was von innen her passieren. Die Heilung passiert von innen, nicht von außen. Da können die Leute doktern, so viel sie wollen. Andere versuchen dann über den Weg der Macht. Weißt du, ich will zeigen, ich will beweisen. Das, was mein Vater von mir immer forderte, du musst was leisten und so weiter. Verletzte Menschen machen anderen Menschen die Hölle auf Erden. Verstehst du? Hauen einfach auf die Pauke und so weiter. Sie wollen kontrollieren, sie wollen beherrschen. Das, was der Vater bei ihnen oder die Mutter bei ihnen verdorben, versaut hat, das versuchen sie jetzt auf andere übertragen. Folge mir, tu das, was ich dir sag. Sie wollen sich rächen, auch wenn der Vater schon längst tot ist und die Mutter schon längst tot ist. Weißt du, wir haben diese geistigen Bilder in der Seele, die leben weiter, auch wenn die alle schon verreckt sind und verfault und verschimmelt sind. Verstehst du? Ich muss beweisen. ich bin stark. Aber was ist der liebe Gott? Der liebe Gott will uns zeigen, dass wir schwach sein dürfen. Ich muss niemandem was beweisen. Ich bin ich und ich lebe mein Leben. Das ist die Heilung der Seele. Ich muss mir selber gefallen und dem lieben Gott und nicht den anderen Leuten und nicht meinem Vater und meiner Mutter. Verstehst du? Das ist diese große Sache, was die Leute, die möchten dem Vater beweisen, obwohl er schon längst verschimmelt ist. Ich muss beweisen, ich bin stark. Auch wenn dann im Alter, im hohen Alter, ich muss demonstrieren. Und man versucht sich zu rächen an den falschen Leute. In aller Liebe. Weißt du, man will zeigen, ich bin überlegen, ich habe die Dinge im Griff. Oder dann die anderen. Verstehst du, was da zu Hause versagt worden, was die Eltern vermasselt haben? Also Liebe und Fürsorge. Und so viele sind dann Mutter Teresa und Mutter Maria, verstehst du, und helfen und oh, die spenden da, was weiß ich, das Geld in die halbe Welt. Weißt du, du musst niemand was beweisen. Gott liebt dich, so wie du bist. Mit Glatze, ohne Glatze, mit Scheitel, ohne Scheitel. Gott liebt dich, wie er dich geschaffen hat, wie er dich gewollt hat. Und du musst niemand was beweisen, dass du gut bist. Mutter Teresa, verstehst du? Die war gar nicht so glücklich, wie manche Leute denken. Glücklicherweise hat sie ein Kopftuch gehabt, das hat niemand gesehen, wie es so da drunten ausgesehen hat im Kopf. In aller Liebe. Weißt du, viele Menschen, die wollen sich beweisen, den Erziehern, den Autoritäten, dem Pastor, der Gemeinde, den Geschwistern. Oh, ich bin so geistlich, oh, so göttlich, so hingegeben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da guckst du zu Hause, die haben nicht mal was im Kochtopf. Verstehst du? Der Kühlschrank ist leer. Weißt du, wir überspielen so vieles. Lass uns auf den Teppich runterkommen. Die Heilung der Seele. Deine Seele sehnt sich. Und ich sage dir, nach was sich deine Seele sehnt. Ich bin ehrlich. Ich habe zwar Psychologie studiert, Gott möge mir vergeben, weil ich mich interessiert habe. Verstehst du, wie geht es bei mir innen drin aus? Und wie geht es in mir zu? Verstehst du, das hat mich interessiert. Deshalb habe ich mich mit dieser Sache beschäftigt auch. Aber letztendlich geht es um persönliche Beziehung. Persönliche Beziehung. Das ist A und O. Und eine Beziehung aufzubauen, das braucht Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, wenn wir es wollen. Verstehst du, lass uns das mal so nehmen. Weißt du, kein Schmerz ist so schlimm wie der seelische Schmerz, dieser Absalom. Weißt du, aufgewachsen in einem Königshaus, alles gehabt beim Vater, ein gottesfürchtiger Mann. Heißt der König David, von Gottes Gnaden, von Gott gesalbt, von Gott berufen. Aber dieser Sohn hat eine Wunde durch irgendetwas in seinem Herzen. Ich hasse meinen Vater. Der muss weg. Ich bin der König, ich bin der Erstgeborene und nicht dieser Bastard Salomo da hinten. Verstehst du, was da alles passiert ist? Der war verletzt. Und viele Menschen sind verletzt durch irgendwelche äußere Dinge. Die Heilung der Seele. Diese persönliche Beziehung. Und Jesus hilft, die zerstörten seelischen Beziehungen wieder zu heilen. Die Enttäuschungen aufzuarbeiten. Weißt du, Jesus hilft uns zu vergeben. Sag mir nicht, dass Vergeben ist sowas Leichtes. Ich vergebe dir. Das ist das Schwierigste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Da brauchst du Jahre, bis du so richtig aus dem Herzen alles ausgelöscht hast. Vieles hast du vielleicht bis heute nicht vergeben. Du hast mit dem Kopf vergeben, aber nicht mit dem Herzen. Du hast in Gedanken vergeben. Auf dem Papier hast du vergeben, aber noch nicht in deinem Herzen. Ich vergebe. Weißt du, der Herr Jesus hilft uns, Menschen zu verstehen und selbst zu verstehen. Der Heilige Geist hilft uns zu vergessen. Heilung der Seele. Der Heilige Geist hilft uns, den Schmerz aufzuarbeiten. Was ist, tut es so weh? Du betest jedes Mal, wenn du deine Knie beugst und anfängst zu beten, steht wieder das Bild da, steht die Person wieder da, steht die Verletzung wieder da. Denkst du, um Himmels Willen, ich dachte, ich bin schon drüber hinweg, aber du bist noch immer vor dem Berg. Du kommst über diese Kluft nicht hinweg. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich in der Schule ging, wir haben eine Schiefertafel gehabt. Weißt du, da gab es so einen Lappen, da konntest du alles abwischen und auslöschen, wenn du dich verschrieben hast. Schiefertafel. Es wäre so schön, wenn wir Christen auch so eine Schiefertafel hätten für unser Leben. Weißt du, einfach drüber, einen Lappen drüber und wegwischen. Später gab es Radiergummi bei uns, aber mit dem Radiergummi hat es nicht so gut geklappt. Da haben wir meistens die Seite durchgescheuert, da kam man auf der anderen Seite wieder raus. Aber es ist gut, wenn wir unsere Vergangenheit auslöschen, ausradieren können. Die Enttäuschungen, die wir erlebt haben, einfach Schwamm drüber wegwischen und dann wird es ganz neu beschrieben. Wenn bei mir jemand kommt und sagt, ich bin verletzt, brauche seelische Heilung, brauche innere Heilung, Ich habe einige Lösungen. Weißt du, vielen Leuten gebe ich gar keine Lösung, aus ganz bestimmten Gründen, weil sie nicht fähig sind, das umzusetzen. Die tun das nicht, was du sagst. Und wenn du denen einen guten Ratschlag gibst, nächstes Mal um die Ecke zeigen sie dich wieder an. Ich habe Leute gehabt, die haben mich sogar vors Gericht gebracht, weil ich ihnen das und das und das geraten habe. Ja, ich habe ihnen alle Liebe. Deshalb rate ich den Leuten nicht, zuerst mal teste ich, will er überhaupt was lernen? Will er was begreifen? Versteht er was oder versteht er nicht? Lieber lass jemanden doof bleiben. Und sag, mach. Gott wird dich schon drauf bringen. Der wird dich mit der Nase drauf stoßen, wenn es Zeit gekommen ist. Jetzt bist du noch nicht reif dafür. Aber wenn Leute zu mir kommen und mich fragen, dann sage ich immer wieder, Bruder, Schwester, erwarte nicht sofortige Lösung. Es gibt im Geistlichen, im Seelischen, im inneren Bereich keine schnelle Lösungen. Gibt's nicht. Sei vernünftig. Der Heilungsprozess braucht normalerweise viel, viel, viel Zeit, bis es verheilt ist, bis diese Narben, inneren, äußeren Narben heilen. Schnell, da kannst du irgendwann Balsam nehmen, aber die inneren Wunden, da kommst du gar nicht bei, da gibt's kein Pflaster dazu. Die Heilung braucht seine Zeit. Kranke müssen ins Bett gesteckt werden. Wenn jemand krank ist, verstehst du, die dürfen nicht eigentlich haben Kranke in der Gemeinde nichts zu suchen, in aller Liebe. Auch wenn der billig kommt und Heilungsgottesdienst stattfindet. Kranke sollen ins Bett gesteckt werden. Bei meiner Mutter war das, dann wurden Vorhänge zugezogen, wurde alles abgedunkelt. Egal welche Krankheit, Masern oder Mumps oder was auch ist. Und es muss ausheilen. Was nicht ausheilt, das rächt sich bitter wieder. Ich weiß aus meinem persönlichen Leben, ich sagte es, weißt du, mit 28 habe ich Mumps bekommen und da werde ich die Wände hochgestiegen. Verstehst du, was nicht ausheilt in der Kindheit, was die Kinderkrankheiten nicht ausheilen. Und wir machen alle Kinderkrankheiten durch. Deshalb ist normal, dass wir Kinderkrankheiten durchmachen und die müssen aushalten. Aber nein, unser Johannes wollte aufstehen, in die Schule gehen und so weiter. Und was war? Nach 20 Jahren später kam der Mumps wieder. Und das war viel schlimmer wie alles vorher. Deshalb, Krankheiten müssen aushalten. Sie brauchen Ruhe. Sie brauchen gute Pflege. Sie brauchen gute Medikamente. Alle Krankheiten, die müssen ausheilen. Weißt du, wir denken, wir müssen allen der ganzen Welt helfen. Nein, Leute müssen sich hinsetzen und ruhig bleiben und zuhören und aufpassen, was passiert und was abläuft. Sie brauchen einen guten Arzt. Sie brauchen nicht die Menschen um sich. Ich sage dir eines, Menschen um dich herum, wenn du krank bist, machen dich noch kränker, wie du bist. Denn jeder bringt da irgendwelche Viren, Bazillen oder Keime. Verstehst du? Du musst ausheilen, musst isoliert werden. Ich habe neulich diese Tage habe ich über Quarantäne gesprochen. Christen gehören eigentlich, wenn sie sich bekehren, zu Jesus kommen, sofort hier in das Zimmerchen. Da werde ich so eine Gummizelle machen. Weißt du, da können sie sich ausruhen, sich entspannen und sich entkrampfen, alles Gott abgeben, mit sich selbst und Gott ins Klaren kommen. Und erst wenn man sich mit sich selbst und Gott im Klaren ist, dann kann man jetzt wieder rauskommen. Aber die meisten sind gar nicht klar. Die kommen versaut nach raus und die machen die anderen noch krank, stecken noch andere an. Wenn du nicht richtig aushaltest, steckst du noch andere an. In aller Liebe. Lass uns dann natürlich sein und ganz sachlich sein. Weißt du, ein Kranker kann keine Aufregung gebrauchen, der muss still sein. Der braucht Ruhe. Und das, weißt du, ich würde den meisten Christen Bettruhe verschreiben. Leg dich ins Bett. Und dann warte, bis Gott was gibt. Und dann passiert natürlich als nächstes dann. Das nächste, was ich den Leuten sage, vergib denjenigen Personen, die dich verletzt haben. Und die dich immer noch verletzen. Die aus deinem Gedächtnis gar nicht mehr rausgehen. Vergib. Ist leichter gesagt als getan. Ich mache jetzt später mehr darüber. Als drittes, dann, was ich den Leuten noch empfehle, ist, vertraue Gott, dass er dir hilft, zu vergeben. Vertraue Gott, dass er dir Kraft gibt, das zu tragen, das zu schlucken, das zu verarbeiten, das zu ertragen. Du kannst nicht vergeben, selbst wenn du vom Herzen willst, in aller Liebe. Ich weiß es, wie das ist. Ich habe es probiert. Du kannst so viel mit dem Herzen, mit Glauben, mit Gebet, mit Anbetung, mit Lobgesang, das kannst nicht. Es muss vom Herrn gegeben werden und sagen, jetzt ist Ruhe. Und jetzt hast du den Frieden von Gott. Gott muss uns den Frieden geben. Meinen Frieden gebe ich euch und nicht wie die Welt ihn gibt. Die Psychologie oder Therapie. Du bist innerlich blockiert, kommst an einem toten Punkt. Und das ist nämlich, wenn du das nicht vergeben kannst, nicht verarbeiten kannst, kommst an einem toten Punkt. Du bist verspannt, verklemmt. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Ich kann es nicht vergessen. kannst nicht aus der Welt schaffen. Dazu brauchst du die Liebe Gottes und die Gnade Gottes. David weint über den Absalom. Wär ich nur für dich gestorben, Bub. Denn der Junge hat an den Fehlern genagt von Vater David. Auch wenn er noch so fromm war. Ein unsichtbares Brandmal im Herzen des Sohnes. Mir ist so wichtig, innere Heilung. Bete um Vertiefung deiner Beziehung zu Jesus. Und in dem Moment, wo du deine Beziehung zu Jesus vertiefst, wirst du Ruhe bekommen, Frieden bekommen, kannst schlafen, kannst dich ins Bett legen, musst dich nicht aufregen, ich muss was machen. Nein, bei Gott muss man nichts machen. Gott macht es. Der Herr hilft dir. Und da du darfst ruhig bei einem Heilen schwach sein. Manche Leute denken, die müssen immer stark sein. Ich muss glauben, ich muss was tun, ich muss was leisten. Nein, schwach sein, leg dich ins Bett. Mensch, das ist so einfach. Das kannst du, da musst du nicht großer Künstler sein. Und dann bau deine Beziehung zu Jesus auf. Und dann wirst du seelisch heil, geistlich heil und dann körperlich heil. Was macht ein Tier, wenn es krank ist? Ich weiß nicht, ob du die Tiere hast. Das Tier verkriecht sich irgendwo in der Decke und in der Ecke unter das Bett und kommt gar nicht raus. Wo ist mein Kater? Wo ist mein Hund? Oder wo ist meine Maus? Verstehst du? Und erst wenn es wieder gesund ist, kommt es wieder raus. Ja, erst wenn es gesund ist. Und wir sollen erst rausgehen, wenn wir gesund sind. Erst dann Menschen dienen, wenn wir gesund sind. Erst dann für andere beten, wenn wir selber gesund geworden sind. Heilung der Seele. Weil Jesus unsere Heilung will, deshalb setze gerade bei der Wurzel an. Wer übernatürliche Lösungen haben will, der muss zuerst mal in sich gehen, zur Ruhe kommen, mal stille werden. Ich habe die Tage sehr viel über die Stille gesprochen. Stille ist nicht schlafen und vom Hocker fallen. Verstehst du? Stille ist in sich gehen, nicht reden, sich nicht verteidigen. Weißt du, so viele denken, wenn ich mich verteidige, dagegen spreche, proklamiere oder was auch immer ist. Nein. Wenn du mit Jesus lebst, lebst du ein übernatürliches Leben. Deine Seele sehnt sich nach diesem Übernatürlichen. Was macht ein Drogensüchtiger, wenn der da auf dem Trip ist, der liegt in der Ecke irgendwo auf der Couch oder auf der Matratze? Verstehst du? Und dann döst er sich hin und der: Ich bin ein Vogel, verstehst? Und fantasiert vor sich hin. Nur in aller Liebe. Ich will nur sagen, was macht man, wenn man dann Hilfe braucht? Und die Botschaft, die ich hier habe, die Heilung deiner Seele, du brauchst eine Berührung vom Himmel. Gott muss dich streicheln. Lass mich mal das sagen. Du brauchst hier göttliche Zärtlichkeiten. Liebkosungen des Herrn. Du brauchst mal seine Herzlichkeit. Weißt du, du mal spürst, Gott drückt mich. Oh Gott, du hast mich so lieb. Verstehst du? Das ist es, was du erleben musst, um deine Seele, dass sie gesund wird. Der Herr hat mich gedrückt. Der Herr hat mich geküsst. Der Herr hat mir vergeben. Verstehst du? Und der Herr hat mich angenommen. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, der Vater hat ihm einen Kuss gegeben. Junge, du bist zu Hause. Freu dich. Es ist alles vorbei. Denk nicht mehr daran. Du kannst deine Seele keine Menschen anvertrauen, auch nicht einem Psychologen, nicht einem Seelsorger. Weißt du, so viele Leute gehen zu Astrologen, lesen Horoskope, vertrauen Wahrsagern. Alles Lug und Trug. Ich werde über die nächsten Tage sprechen. Die Welt ist voller Lüge. Die Menschen werden belogen nach Strich und Faden. Da wird ihnen was vorgegaukelt. Weißt du, du lebst nicht von der Konstellation der Sterne. Das hat keinen Einfluss auf dein Leben. Du bist hier, du musst auf beide Beine stehen. Das ist das Leben. Nur Jesus und der Heilige Geist sind übernatürlich und geben dir ein übernatürliches Bewusstsein und übernatürliches Gefühl und dir dieses Gefühl, du bist angenommen, du bist geliebt von dem Herrn des Universums, dem König aller Könige. Nur Jesus kann dir ein anderes Leben schaffen, dieses Brandmal aus deinem Herzen entfernen. Und du gibst es vielleicht nicht zu. Du unterdrückst es, du verleugnest, du redest. Und so viele Leute reden dann laut und singen laut und was weiß ich. Sie versuchen das zu unterdrücken. Du musst aufhören zu unterdrücken. Stell dich der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du hast ein Problem. Und nimm das Problem an. Deine Seele sehnt sich nach übernatürlicher Kraft, nach übernatürlicher Gnade, nach Liebkosungen des Himmels. Weißt du? Nach übernatürlicher Inspiration. Gott redet zu mir, du sprichst zu dem und dem. Jeder bekommt eine Offenbarung und ich kriege gar nichts. Deine Seele ist universell. Deine Seele hat genauso die Güte und Gnade Gottes verdient wie jeder andere auch. Deine Seele sucht die weiter. Weißt du, jetzt haben wir August, schönen Monat. Leute verreisen, was weiß ich, bis wohin, bis ans Ende der Welt. Aber weißt du, deshalb verreisen die Leute, weil sie die Weite suchen, weg von der Zuhause, weg von der Arbeit, weg von der Stadt, weg von den Menschen, weg von der Gemeinde, weg von dem Geschäft. Die sind auf der Flucht. Weißt du, du kannst zu Hause auch deinen Urlaub haben und zu Hause sich entspannen und sagen, ich muss gar nicht verreisen. Da, wo ich bin, ist Herrlichkeit, da ist Gott. Und wenn die nachher nach Hause kommen und aus der Blechlawine raussteigen, verschwitzt, verstehst du, nur im Stau, verstehst du, neulich habe ich gelesen, 70 Kilometer Stau, verstehst du, sitzt mal so 70 Kilometer in dieser Gluthitze, ohne Klimaanlage womöglich und ohne Getränk. Und dann kommen die nach Hause, oh, abgeschafft, das war der Urlaub. Weißt du, die Leute suchen Urlaub. Urlaub ist, was früher der Großgrundbesitzer seinen Knechten gegeben hat, seinen Dienern gegeben hat, so erlaubte Zeit. Und wir sollen unsere erlaubte Zeit nehmen, wo wir sind. Da genieße einfach deinen Urlaub zu Hause. Der Geist sehnt sich nach Freiheit, nach Weite. Deine Seele ist ewig, deshalb sehnt sie sich nach der Ewigkeit. Dein Geist sehnt sich nach Geistlichkeit. Deine Seele ist gerecht. Deine Seele ist schon in Ordnung, aber du erlebst nur Ungerechtigkeit um dich herum. Deine Seele ist göttlich, sehnt sich nach was Göttlichem, nach was Großem, nach was Erhabenem. Deine Seele ist barmherzig, deshalb versuchst du Mutter Maria zu spielen und Mutter Teresa. Weißt du, du willst barmherzig sein, denn deine Seele ist barmherzig, du willst Gutes tun. Du weißt, dass das, was mir gut tut, tut auch dem anderen gut. Aber das kannst du nicht von dir aus. Deine Seele ist lieb. Deshalb sehnst du dich nach Liebe. Ach, wenn die Leute mich lieben würden, mich annehmen würden, mich akzeptieren würden, mich bei meinem Namen rufen würden. Das wäre toll. Deine Seele ist gesund. Glaub nicht, dass deine Seele krank ist. Die Seele kann gar nicht krank werden. Deine Seele sehnt sich nach Gesundheit. Ich will nur das sagen, wie es mit deiner Seele geht. Deine Seele soll so gehen, wie Gott es gewollt hat. Deine Seele ist frei, sehnt sich nach Freiheit. Deine Seele ist schön. Absalom war ein wunderbarer Kerl. Lies mal diese Geschichte Absalom in der Bibel. Man fragt sich, warum, wieso und weshalb. Aber er sehnt sich nach Geborgenheit, sehnt sich nach Lob, sehnt sich nach Anerkennung. Und weil deine Seele göttlich ist, sehnt sich deine Seele nach Gottes Wort. Nicht nach einer Predigt, nach einem Rema-Wort, nach einem Wort, was vom Herrn kommt, nicht nur Unterhaltung. Weißt du, wir können überall Unterhaltung bekommen, im Fernsehen oder sonst irgendwo im Vortrag. Nein, wir brauchen ein Rema-Wort, dass der Herr zu uns redet, sprich, Herr, dein Knecht hört. Deine Seele, sie möchte die Stimme Gottes hören. Sie möchte von Gott angesprochen werden. Du da. Verstehst du? Von Gott angesprochen. Deine Seele will von Gott gefordert werden, von Gott gebraucht werden. Deine Seele will mit Gott zusammenarbeiten und produktiv sein. Deine Seele möchte Gott dienen und Gott verherrlichen. Und nicht nur zugucken. Weißt du, Gott will zu dir reden, dass du nach Hause gehst und sagst, heute werde ich das machen, was der Pastor gesagt hat. Ich predige einmal in der Woche. Nein, ich predige ein paar Mal in der Woche. Aber es reicht schon, wenn ich einmal predige. Aber zu Hause musst du 7 Tage oder 6 Tage in der Woche ausleben. Umsetzen. Am Herd. Im Auto. Mir hat neulich jemand geschrieben, hat so ein frommes Plakat hinten am Auto geklebt, jetzt muss ich anständig fahren. Jetzt muss ich anständig fahren. Was denkt ihr darüber? Verstehst du? Was denkt ihr darüber? Deine Seele, alles was in dir ist, sucht. Weißt du, deine Seele ist trivial. Weißt du, unbewusst, du verlangst nach Dingen, die dir niemand anders geben kann, als außer der Herr. Weil deine Seele von Gott ist, sehnst du dich nach Wahrheit, sehnst du dich nach Liebe, sehnst du dich nach Licht, sehnst du dich nach Erkenntnis. Das sind alles Bedürfnisse, die dir niemand auf dieser Welt befriedigen kann. Da musst du zu dem Chef gehen, der dich geschaffen hat, zu dem Konstrukteur, der dich entworfen hat. Jesus und der Heilige Geist geben deiner Seele die Antworten, die du brauchst. Und ich sage jetzt eines, wenn Gott dir antwortet, sind keine billigen Antworten. Denk nicht, dass du jetzt so billige Antwort bekommst, billige Gnade. Nein, die sind sehr teuer. Die kosten etwas, kosten dein ganzes Leben. Der Heilige Geist sagt dir klipp und klar, was los ist. Weißt du, dann, und erst dann bekommst du eine neue Identität, neue Erfahrung. Der Heilige Geist werte dein Leben auf, aber nicht zu Schleuderpreisen. So schnell, hier hast du vom Herrn ein Wort. Nein, bitte frag nicht den Herrn. Wenn der Herr zu dir redet, dann kriegst du Gänsehaut. Dann stehen dir die Haare zu Berge, wie Nägel. In aller Liebe. Der Heilige Geist hilft dir, plötzlich Selbstkontrolle über dir zu bekommen. Und dann arbeitet er an dem Thema Selbstkontrolle. Der Heilige Geist stärkt dein Rückgrat. Der Heilige Geist hilft dir, dass du dich an Dinge erinnerst, die du schon längst vergessen und abgeschrieben hast, zu den Akten gelegt hast, gar nicht mehr weißt überhaupt, dass es passiert ist, aber plötzlich bringt der Heilige Geist es wieder ans Licht. Der Heilige Geist ist es. Wenn er dir die Wahrheit sagt, plötzlich beginnt er mit der Gedankenkontrolle. Das musst du dann ins Kreuz bringen. Du musst jetzt gehorsam hier sein. Jetzt musst du Gott treu sein hier und da und dort. Der Heilige Geist macht dich versöhnlich. Nicht persönlich, sondern versöhnlich. Weißt du, dass du dich versöhnst, nimmst, kannst auch das Hemd nehmen, das Unterhemd nehmen, kannst auch die Schuhe nehmen. In dem Film von David Wilkerson, als er dann in New York war und dann den Rauschgiftsüchtigen helfen wollte und sagte, du als Pastor kannst mit diesen schönen Schuhen lachen. Verstehst du, kannst uns vorschreiben, wie man als Christ lebt und so weiter. Dann hat er die Schuhe ausgezogen und dem Penner gegeben. Dann sagte er, das kann ich nicht annehmen. Doch, sagte er, du sollst auch schöne Schuhe haben. Weißt du, und er lief dann barfuß in seinem Auto. Verstehst du, wir denken manchmal, wir können das nicht, aber Gott macht uns versöhnlich. Gott macht uns umgänglich. Gott macht uns verträglich. Der Heilige Geist, wenn er an uns arbeitet. Viele Menschen sind komisch, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber die meisten sind komisch, ich auch. Wir alle sind komisch. Wir haben alle entweder abstehende Ohren, zu lange Nase oder was weiß ich, irgendwas. Wir sind nicht perfekt. Wir alle sind abstoßend. Gott möge uns vergeben, aber wir sind es. Wir sind eklig. Entschuldigung, wir sind es. Im gewissen Sinne. Wir sind borstig, so halbe Igel. Kakteen. Rühr mich nicht an. Wir sind verletzend. Wir sind nicht normal. Weißt du, aber der Heilige Geist will uns normal machen. Will uns gesund machen. Und das ist die Heilung der Seele, worüber ich spreche. Der Heilige Geist will uns sanft machen, friedlich machen, kuschelig, so Teddybären will der Heilige Geist uns machen. Weißt du, oh, dass man dich drücken kann und dass du nett und lieb und süß bist. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht dich ausgeglichen. Heilung der Seele, darüber spreche ich. Der Heilige Geist macht dich still und ruhig, gelassen. Und der Heilige Geist macht dich sympathisch, macht dich zu einem Kavalier, zum Gentleman. Der Heilige Geist. Verstehst? Weißt du, du bist nicht so perfekt, wenn du in eine Gemeinde kommst. Wir haben nur mit unperfekten Leuten zu tun. Nur. Die Gemeinde ist ein großes Krankenhaus. Ja, ein Lazarett. Aber ich sage dir eines, wenn du in die Hände Jesu gerätst, plötzlich massiert er dich. Knebelt und knot und massiert dich. Und du musst dem Heiland nichts beweisen, Bruder, Schwester. Du musst dem Heiler nichts beweisen. Bei ihm kannst du sein und das sein, was du bist. Gott kennt dich von Anfang an. Im Mutterleib habe ich dich schon zubereitet. Er weiß, warum du wie so geworden bist, wie du geworden bist. Der Heilige Geist heilt deine Beziehungen. Heilung der Seele. Das ist es. Der Heilige Geist gibt dir die Freiheit. Und weißt du, was das bedeutet? Dass du frei denkst, nicht so verklemmt, verbohrt, verkorkst. Der Heilige Geist befreie dich von all diesen Verklemmungen. Er hilft dir, frei zu reden, dass du erzählen kannst über deine Krankheit. Ja, darüber spricht man nicht, sonst wäre ich noch kränker. Verstehst du? Über deine Probleme. Dass du redest, du sagst, du, mir drückt der Schuh da irgendwo unter unten. Verstehst du? Ich habe da und da Probleme. Dass du wirklich, weißt du, in der Familie Gottes sollte man über alles reden können. Und das ist, was der Heilige Geist schafft. Dass man in der Gemeinde, da kommt der Petrus nach Hause aus dem Gefängnis und sagt, Geschwister, der Herr hat mich befreit, Lob und Dank, und dann geht er weiter. Weißt du, dass wir Dinge ansprechen. So viele Leute sind verklemmt, sind nicht gesund, sind krank. Darüber spricht man nicht. Man hat Geld oder man hat Geld nicht, man spricht nicht darüber. Schwaben oder Schotten. Gott segne sie. Ja, Weißt du, der Heilige Geist gibt uns die Freiheit, dass wir danken können für alles. Wir können für alles, auch für die Trübsal, für die Schwierigkeiten, für die Anfechtung, für die Versuchung. Ich kann für alles danken. Das macht der Heilige Geist. Das kannst du nicht lernen. Das lernst du auch nirgendwo. Der Heilige Geist hilft uns, alles anzunehmen, alles aus der Hand Gottes nehmen. Danke, Vater, das ist von dir. Was soll ich dann? Verstehst du? Ich rebelliere nicht. Ich murre nicht. Ich hadere nicht. Und so viele Christen sind krank, weil sie mit ihrem Schicksal hadern. Warum bin ich krank? Warum ist der gesund? Warum sind seine Kinder gut erzogen und meine sind so schlecht verzogen? Wer? Was habe ich dann? Weißt du, wir denken manchmal, was habe ich verbrochen? Du hast nichts verbrochen. Aber Gott testet dich, Gott lehrt dich durch die Schwierigkeiten. Wie reagierst du? So, der Heilige Geist gibt dir die Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Der Heilige Geist setzt sich frei zu handeln oder nicht zu handeln. Weißt du, die meisten Leute, die denken, ich werde nur vom Geist Gottes getrieben, ich muss tun das, was der Heilige Geist will. Nein, du kannst auch sagen, nee, danke Heiliger Geist, ich mache das nicht. Weil das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Das passt nicht zu mir, das will ich gar nicht. Denn der Geist ist dem Propheten untertan, steht in meiner Bibel. Ich muss nicht jedem die Hände auflegen. Ich kann allen die Hände auflegen, wenn ich will. Aber ich muss nicht. So, der Heilige Geist gibt dir Selbstvertrauen, Zivilcourage, gibt dir immer das richtige Wort im richtigen Augenblick, dass du richtig reagierst. Der Heilige Geist gibt uns das Zeugnis. Und genau das ist es, was wir brauchen, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Nicht das Zeugnis von Menschen, vom Pastor, von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Gott hat mich lieb. Der Heilige Geist bewertet mich richtig und vernünftig. Der Heilige Geist und der Lob Gottes, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Auf ihn und auf sie ruht das Wohlgefallen Gottes. Dieses Zeugnis ist ein echt. Nicht, was die Leute sagen, ach, das ist so schöne, süße Betschwester oder Betbruder. Verstehst du? Nein, der Herr muss uns das Zeugnis geben. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich kann dir nicht sagen, dass du Kind Gottes bist. Keiner weiß, dass du Kind Gottes bist. Du kannst genauso ein Teufelskind sein. Verstehst du, der Philippus hat den Simon den Zauberer in Samarien getauft. Verstehst du, und dieser Mann hat das ganze Volk bald versaut und verzaubert. Weißt du, das gar nicht gemerkt. Du kannst getauft sein. Man weiß nicht als Mensch nicht, was in einem drinsteckt. Aber der Heilige Geist weiß, was in einem drinsteckt. Heilung der Seele. Deine Seele sehnt sich nach göttlicher Anerkennung. Weißt du, die Menschen kritisieren und tadeln dich. Und weißt du, das musst du manchmal über dich ergehen lassen, wenn Leute über dir negativ reden und schwätzen und so viel Mist über dich verbreiten und Unsinn verbreiten, das musst du dir einfach gefallen lassen. Lass sie reden. Sie können nicht verhindern, das zu sein, was ich bin, Kind Gottes. Halleluja. Weißt du, du kannst den Leuten nicht recht machen. Vergiss es. Hör doch auf mit dieser Dummheit. Du machst dich krank. Und viele sind nur damit krank. Die ganzen Pharisäer, die haben alle Magengeschwüre am Schluss. Gott weiß, was deine wirklichen Veranlagungen sind. Er kennt deine Stärken und deine Schwächen. Er beurteilt dich recht und gerecht. Er sagt, das ist in dir drin. Maturis, mach das. Bleib dabei, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Verstehst du? Mach das und lass die anderen was anders machen. Aber du machst das, was ich dir gesagt habe. Und das ist in seine Berufung zurückzukommen. Dass ich das mache, was Gott mir gesagt hat, mir gezeigt hat, was mir groß geworden ist, was er mir offenbart hat. Und dass ich da nicht irgendwie jetzt denke, ich muss jetzt Zimmermann sein, weil Jesus auch ein Zimmermann war. Oder ein Zeltmacher werden, weil der Paulus ein Zeltmacher war. Oder ein Fischer werden, weil Petrus auch ein Fischer war. Nein, ich muss die anderen nicht kopieren. Ich darf ein Original bleiben. Bleib bei deinen Leisten. Schuster. Schmied. Metzger. Verstehst? Egal, was du bist. Deine Seele sehnt sich, und da gehe ich ja noch weiter, die Heilung der Seele. Deshalb habe ich gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Jahre, Jahrzehnte manchmal. Deine Seele sehnt sich nach guter geistlicher Kost. Deine Seele will herausgefordert werden. Deine Seele will ermutigt werden. Deine Seele will über sich selbst hinauswachsen. Deine Seele will etwas produzieren. Und zwar das, was in dir drinsteckt. Nicht jeder ist ein Apfelbaum und nicht jeder ist ein Birnbaum und nicht jeder ist ein Kirschbaum und nicht jeder ist eine Palme. Jeder hat etwas in sich, das er produzieren sollte und dürfte, und an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die meisten Leute wollen alle so lieben Heilandsleute sein. Nein, wenn du ein Apfelbaum bist, sei ein guter Apfelbaum. Wenn du ein Birnbaum bist, sei ein guter Birnbaum. Weißt du, und an einem guten Birnbaum gibt es auch einige faule Birnen. Verstehst du, das sind nicht alle Birnen perfekt. Deshalb sei nicht entsetzt, also in meinem Baum, da sind so viele faule Früchte. Weißt du, der Herr will nur ein paar gute Früchte an dir haben, nicht mehr und nicht weniger. Ein paar Feigen. Der Herr Jesus wollte vom Feigenbaum, dass er ein paar Feigen hat, wenigstens eine. Deine Seele sehnt sich nach Freude, echter Freude, nach echtem Frieden. Deine Seele sehnt sich nach Orientierung. An was kann ich mich halten? Und ich sage dir eines, du kannst früher die alten Beduinen und die Seefahrer, die haben sich an den Sternen gehalten. Und da war dieser Polarstern, das war der Abend- und der Morgenstern. Das war die Venus in unserer Hemisphäre hier. So, das war der Morgen- und der Abendstern und die haben sich an diesen Stern gehalten. Nimm diesen Stern und geh in diese Richtung. Ich habe mal ein paar Tage bei den Beduinen in der Wüste in Israel gelebt. Weißt du, das war schön, wie die Leute dort reden. Die reden total anders, wie wir manchmal gewohnt sind. Wenn du gehst, nimm den Stern. Und wenn du zu dem Stern gekommen bist, nimm den Stern und geh nach links und geh nach rechts. Verstehst du? Du musst die Sterne nehmen. Nicht Astrologie oder sonst was. Nein, du geh nach den Sternen. Abraham zählte die Sterne, die Verheißungen Gottes. Wenn du zu der Verheißung gekommen bist, die Verheißung erlangt hast, die Verheißung erlebt hast, dann nimm diese Verheißung und jetzt geh zu dieser Verheißung. Und wenn du dort angekommen bist, bei dieser Verheißung, nimm diese Verheißung und dann geh nach links oder nach rechts und dann diese Verheißung. Du kannst nicht alle Verheißungen auf einmal packen. Eine Verheißung nach der anderen. Das hat mich inspiriert. Das ist eine tolle Predigt mal gegeben sogar. Die Seele möchte Anteil an Jesus haben, möchte Jesus gehören, möchte so sein wie Jesus. To be like Jesus, haben wir früher einen Chorus gesungen, zu sein wie Jesus von hier bis nach droben. Verstehst du, zu sein wie Jesus. Und das ist, was einen glücklich macht. Die Seele, wenn sie den Willen Gottes tut und weiß, das ist der Wille Gottes. Du wirst gesund. Die meisten sind nur deshalb krank, weil sie nicht den Willen Gottes tun. Die wissen, was richtig ist, aber sie tun nicht das Richtige. Und du bist erst in deinem Element. Deine Seele wird gesund, wenn du den Willen Gottes tust. Fang an zu suchen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Nicht, was die Gemeinde will. Und nicht, was der Doktor will. Und nicht, was der Pastor will. Und nicht, was die Gesellschaft will. Was will Gott von mir? Frag dich mal. Ernsthaft. Geh mit dir ins Gericht. Und untersuch dich selber. Du musst nicht irgendwo da in eine Röhre gesteckt werden. Du musst aus dich selbst untersuchen und feststellen, was will der liebe Gott von mir? Die Heilung der Seele. Weißt du, du musst wie der Fisch wieder ins Wasser. Wie der Vogel aus dem Käfig raus. Ich habe bei mir am Balkon so ein Nachbar, verstehst du, ich ärgere mich über den. Der hat einen Vogelkäfig und hat den Vogel im Käfig. Und die Vögel hören, wie die anderen so in Freiheit zwitschern und singen und so weiter. Und der schreit und, weißt du, so eklig. Ich würde dem am liebsten hingehen und den Käfig aufmachen und sagen, Vogel, flieg weg. Hau ab. Verstehst du, das ist nämlich, aber dieser arme Vogel sieht die anderen Spatzen und so weiter und die singen da in der Nähe vom Balkon, verstehst du, und die zwitschern und was weiß ich. Und der arme Kerl ist da in seinem goldenen Käfig schön gefangen und schön aufbewahrt. Und so sind viele Christen, die sind gar nicht in der Freiheit Gottes. Die meisten Christen, egal ob Charismatiker, Pfingstler, Freikirchler, Katholiken, Protestanten, sind Zoo-Menschen. Weißt du, sind im Zoo, die gehen immer auf und ab, auf und ab. Die machen immer das Gleiche. Sind Zoo-Menschen, in aller Liebe. Sie werden abgefüttert, der Stall wird gesäubert, verstehst du, wir dürfen mal ein bisschen raus. Aber es sind Zoo-Menschen. Geschwister, wir müssen aufhören, Zoo-Menschen zu sein. Gott will, dass wir ausgewildert werden. Weißt du, was das heißt? In die Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Durch Jesus kommst du in dein richtiges Element und das braucht seine Zeit, bis du in dein Element kommst, bis du sagst, ich pfeife auf die ganzen Kirchen, pfeife auf die ganzen Religionen, pfeife auf die ganzen Thesen, die ganzen Wahrheiten. Die mögen alle gut und recht sein, aber das sind alles nur Käfige. Ich will die Freiheit. Und du musst wieder in die Wildnis ausgewildert werden, wieder freigelassen werden. Aber die meisten sind dazu nicht in der Lage, die werden verhungern, wenn sie ausgewildert werden. In aller Liebe. Weißt du, ausgewildert werden, weg von der Nähe der Menschen, was das auch immer heißt. Ich habe euch gesagt, ins Bett legen, um gesund zu werden. Du musst von den Leuten abgewöhnt werden. Weißt du, dass sie alle gucken mit den Kameras da, dich fotografieren und dich bewundern und dich bestaunen. Im Zug verwilderst du, in aller Liebe. Du kannst nur ausgewildert werden in der freien Natur Gottes. Jetzt denk drüber nach, was das alles heißt. Wie das alles aussieht. Ich werde eine ganz persönliche Geschichte. Bei uns in Memel, wo wir groß geworden sind, plötzlich kommt mein Vater und sagte: Guckt mal, Kinder, wir haben einen Storch im Hühnerstall. Weißt du, die ganzen Störche, die bei uns war die Fluglinie da, wo die ganzen Zugvögel vorbeigeflogen sind, der Storch ist da geblieben. Plötzlich war der Storch im Hühnerstall. Und wir haben den Storch gefüttert, wir haben mit dem Storch gespielt. Der war den ganzen Winter über bei uns im Hühnerstall. War ein netter Kerl, verstehst du? Und der spazierte unter den Hühnern, der Gockel, der hat Komplexe gekriegt, weil er den Storch gesehen hat. Was? In aller Liebe. Nein, wir haben den Storch gehabt und es war ganz toll. Und wir haben den Storch lieb gehabt und hat sich an uns angefreundet, hat mit uns gespielt, auch die Hühner. Und dann kamen wieder die Zugvögel, die sind wieder in eine andere Richtung geflogen. Und weißt du, eines Tages ist der Storch weg. Als er gesehen hat, jetzt kommen die anderen Zugvögel, hat er irgendwie abgehoben und verschwand. Verstehst du? Es ist manchmal gut, dass du irgendwo überwinterst. In aller Liebe. Aber lass es nicht deine Natur, im Hühnerstall dein Leben lang zu verbringen. Im Käfig, im Zoo oder sonst auch wo. Der war weg. Und das heißt für mich, erlebe das Übernatürliche. Guck mal Christen an, die wirklich im Glauben gelebt haben. Heilige, die sind in die Wüste gegangen. Ich habe diese Tage ein Buch von Franz von Assisi, ein Buch aus der DDR, das es nicht mehr gibt, gelesen, dort aus dem Verlag und so weiter, über Franz von Assisi, wie er, der wollte Jesus begegnen, der hat Jesus gesucht. Und als er starb, er wollte ganz bewusst sterben, er sagte: Herr Jesus, ich möchte nackt vor dir treten. Hat sich ausgezogen und hat gewartet, bis sein Geist aufgibt. Weißt du, die Heiligen haben Gott gesucht. Egal was es ist, auch wenn wir das nicht verstehen und keine Katholiken sind, spielt keine Rolle. Aber diese Leute haben Gott gesucht. Auf ihre Art und Weise. Und Gott auch erlebt. Und auf seinen Besitz verzichtet, auf das verzichtet, auf jenes verzichtet. Ich will nur den Menschen dienen und nur Christus ausleben und ein armer Bruder zu sein. Verstehst du? Die armen Brüder Jesu. Diese Übernatürliche. Und das ist unbezahlbar. Das kannst du dir nicht kaufen. Die heutigen Menschen, die haben nur Druck und Spannung und Sehnsucht nach Übernatürlichem, aber die sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Das kostet etwas. Die Menschen sind satt, abgespeist zu werden. Ein Vortrag über die Liebe Gottes. Verstehst du? Kannst du viele Vorträge hören über die Liebe Gottes? Schalt deinen Fernseher ein, geh ins Internet, google ein bisschen. Aber was du brauchst, ist übernatürliche Führung. Dass der liebe Gott dich an die Hand nimmt und sagt: So, mein Junge und mein Mädchen. Es gibt so viele verletzte Menschen, wie dieser Absalom. Der hat sich gefragt: Warum bin ich so aggressiv? Warum bin ich so verärgert auf meinen Vater? Der ist doch ein lieber Kerl. Warum bin ich so böse? Es gibt so viele Menschen, die sind einsam und verstehen nicht, warum sie einsam sind. Es gibt so viele, die sind gescheitert und fragen sich: Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Es gibt kranke Menschen, die sind krank, die werden untersucht. Ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, der hat sich Blinddarm rausmachen lassen, die Mandeln rausmachen lassen, was weiß ich, was er sonst noch sich rausmachen lassen. Weißt du, er ist krank, bei ihm stimmt was nicht. Und bis heute, ich kenne den Mann, der wohnt da bei Eutin jetzt inzwischen, ich weiß, der hat bis heute noch nicht gefunden, was er für Krankheit hat. Der hat alle möglichen Krankheiten gehabt, der war krank. Weißt du, der war gesegnet, der konnte essen, 3-4 Hähnchen auf einmal und ist nicht dick geworden. Ich war fasziniert. Ja, verstehst du, aber er war krank. Der war krank. Und die Ärzte konnten dem guten Mann nicht helfen, weil er krank war. Und manche sind krank an der Seele. Und wenn du an der Seele krank bist, da hilft keine Medizin, kein Doktor, kein Professor. Der ging dann nach Heidelberg, dort wurde untersucht und wo der überall hin lief. So, es gibt so viele Menschen, die überfordert sind, die irgendwo angekratzt wurden und keiner weiß genau, was es ist. Man hat drüber gespachtelt, diesen Kratzer, und man hat zugedeckt, aber der Kratzer bleibt, diese innere Verletzung. Meine Bibel sagt, der Herr hat den Stecken des Treibers zerbrochen, die Peitsche, und Jesus möchte die Peitsche, die dich getrieben, die dich gejagt hat, die du noch immer spürst, obwohl die Peitsche schon längst vermodert ist, du spürst immer noch diese Schläge, dieses Knallen. Der Herr sagt, ich will dich heilen. Die Seele schmerzt. Und wenn die Seele nicht befriedigt wird, wird sie süchtig. Du bist erschöpft, bist müde schon morgens um 9 Uhr, könntest schon gleich wieder weiter schlafen. Verstehst? Ja. Du hast satt diese Erklärungen, diese ganzen Ratschläge. Du hast so viel Dämonisches erlebt, so viel Missbrauch, so viel Vergewaltigung, so viel Beleidigung, so viel so viel Kratzer, du schreist, kann mir niemand helfen, versteht mich niemand, kümmert sich niemand um mich. Und ich sage dir eines, ob du es glaubst oder nicht, um dich wird niemand sich kümmern. Du musst dein Glück und dein Schicksal selbst in die Hand nehmen und selbst damit zum Heiland kommen und sagen, Heiland, hier ist das ganze Paket. Du musst beim Heiland das Dach abdecken und dich runterlassen, so wie dieser Lahme dort in Kapernaum. Weißt du, im Verborgenen, im übersinnlichen, unsichtbaren Bereich, im Unterbewusstsein, einige kennen die Frau, ich nenne keinen Namen, die war lange Zeit bei uns in der Gemeinde, auch woanders natürlich, überall. Der hat mir diese Tage angerufen, wohnt irgendwo bei Grünau da draußen. Weißt du, auf alle Leute, für alle Leute Hände aufgelegt, für alle gebetet, auf die Straße missioniert und was weiß ich, was sie alles getan hat. Liebe Frau, nichts dagegen. Und sie hat Heilpraktikerin studiert, sogar ihr Diploma gemacht in diese Richtung. So, und sie rief sie an, aus irgendwelchem Grund, was sie von mir was wissen wollte. Und für alle, war sie für alle da, immer so selbstgerecht und so selbstheilig. Verstehst du? Die sind nicht gut und die sind nicht gut und der ist nicht gut und der ist nicht gut. Das hat sie gewusst. Über alle, was sie nicht gut sind. Und dann frage ich Schwester A, wie geht's dir? Dann sagt sie, weißt du, Bruder Matthäus, ich sitze im Rollstuhl. Aber bitte sag es niemand. Sag es niemand. Niemand soll es erfahren, dass ich im Rollstuhl bin. Verstehst du? Weißt du, was das heißt? Die Frau ist krank an der Seele. Sag es niemand. Niemand soll es erfahren. Ich sag's auch nicht. Weißt du, da kommt keine Pille, kein Skalpell mehr bei. Da reicht auch die Psychologie nichts mehr. Aber das, was sie alles erlebt und durchgemacht hat, sagt es niemand, dass ich im Rollstuhl bin, dass ich nicht laufen kann. Verstehst? Steh zu deinem Problem, wenn du geheilt werden willst. Bekenn dein Problem. Verstehst? Eigentlich sollte sie hierher kommen und soll sich im Rollstuhl sich reinschieben lassen, vier nach vorne. Und alle sollen wissen, dass es auch dem Gerechten nicht gut geht manchmal. Dass auch der Gerechte viel leiden muss. Dass der Gerechte auch durch Tiefen gehen muss. Der Gerechte, der Gottesfürchtige. Aber irgendetwas wird zugedeckt, vertuscht. Hör auf zu vertuschen. Deine Seele wird nicht gesund, solange du etwas vertuscht und überspielst. Da liegt so vieles im unsichtbaren Bereich. Weißt du, anderen großer vorgepredigt. Ich weiß, eine liebe Frau, Gott segne sie. Anderen was vorgemacht. Aber jetzt muss sie selber das durchmachen, was sie anderen vorgemacht hat. Verstehst? Steh auf. Und was weiß ich, du hast keinen Glauben. Die kam aus solchen Kreisen. Der blinde Bartimäus in der Bibel. Immer wenn Gott Menschen gesegnet hat und die Menschen was von Gott erlebt haben, haben sie ihren Namen bekommen. Der blinde Bartimäus, der betet, Herr, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen. Damit fängt unsere Gesundheit an. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Das ist im Rollstuhl. Verstehst? Damit muss ich leben. Damit muss ich zurechtkommen. Das ist jetzt mein Schicksal. Damit nicht zu hart. Sag es niemand, Bruder Matthäus. Niemand soll es erfahren, um Himmels Willen. Öffne mir die Augen, betet der blinde Bartimäus. Und was hat er gewollt eigentlich, dieser Bartimäus? Dass ich sehe, dass ich etwas sehe, dass ich etwas verstehe, dass ich etwas begreife. Öffne mir die Augen. Eigentlich hat er im Grunde genommen gebetet, Herr, hilf mir, dem Herzen zu sehen. Mit dem Herzen zu sehen. Die Seele sehnt sich, sehen zu werden, zu begreifen, zu erfassen, zu verstehen. Aber die Frage ist, bist du interessiert, sehend zu werden? Puh, das ist die andere Frage. Bist du wirklich interessiert? Willst du wirklich sehend werden? Du kannst natürlich strecken und sagen, ja, Pastor, aber ich warne dich. Weißt du, was du bittest? Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Ich bete nicht mehr so fromm. Ich habe aufgehört, so fromm zu beten. Herr, zerbrich mich. Du, Gott hat mich in die Mühle genommen und hat ganz schön zerbrochen und Schrot aus mir gemacht. Will ich nicht mehr. Der macht es, wenn es will. Herr, mach mich sehend. Weißt du, was das heißt? Der blinde Bartimäus betet. Gott, zeig mir. Und es war eine schwere Bitte. Seine Seele hat so vieles gesehen, so viel Unrecht. Das hat er als Blinder gar nicht gesehen, gar nicht gemerkt. Verstehst du, manchmal ist es Gnade, taub und blind zu sein. Man hört nicht und man sieht nichts. Verstehst du? Du weißt gar nicht, was das für eine Gnade ist. Der hat ein bisschen nicht gesehen, aber plötzlich sieht er so viel Leid, so viel Krankheit und so weiter. wenn Gott dein Gebet erhört und so weiter, dann merkst du plötzlich, das alles habe ich gar nicht. Verstehst du? Das besitze ich gar nicht. Soll ich dir sagen, was du siehst, wenn der Herr dir die Augen öffnet? Herr, lass mich sehen. Du siehst plötzlich den ganzen Schwindel, die ganze Lüge, das ganze Falschgeld. Verstehst du? Das hast du vorher gar nicht gemerkt, dass du betrogen worden bist. Plötzlich merkst du den Betrug, die ganzen Irrtümer. Mach mich sehend, Herr. Dann merkst du, wie gemein die Menschen sind. Dann siehst du plötzlich, dass alle in die falsche Richtung rennen. Ja. Dann siehst du die Fresser, die um dich rumsitzen, die dich nur abzapfen und anzapfen. Dann siehst du, wer dir wirklich schadet. Herr, mach mich sehen. Dann siehst du, wer dein Freund und dein Feind ist. Die Heilung der Seele geht's mir heute. Mach mich sehend, Herr. Dann siehst du plötzlich, wo das Problem liegt. Wer wirklich dir zu schaffen macht. Wer dich bindet und wer dich lähmt. Dann siehst du die Sünden und die Fehler. Und dann siehst du all die, die dir die Kraft rauben. Die ständig müde und dich träg machen. Und die ständig dich betrügen. Nach Strich und Faden. Dann siehst du plötzlich die Ursachen der Krankheit. Herr, mach mich sehend. Pass auf, das ist sehr gefährlich. Herr, mach mich sehend. Und manche sind sehend geworden. So wie diese liebe Schwester. Aber nicht durch Gott und durch den Heiligen Geist, sondern durch Aufklärung, Studium, Psychologie, durch Bildung sehend geworden. Weißt du, die Frage ist, durch was, durch wen wirst du sehend? Weißt du, du kannst studieren und dann siehst du plötzlich, dann weißt du für alles, weißt du, die wollte eine Beratung aufmachen für seelisch Kranke und dienen seelisch belasteten Menschen. Es ist wunderbar, aber das kannst du nicht durch Studium, das kannst du nur in der Gnade und der Hilfe des Heiligen Geistes Menschen dienen, denn jedes Problem ist anders. Die Probleme kommen nicht aus dem Schulbuch oder werden nicht durch Schulbuchbücher gelöst, nein. Viele sind sehend geworden durch das Internet. Da googeln sie, verstehst du, da wissen sie alle Krankheiten mit einmal. Pfuh, du weißt gar nicht, wie viele Krankheiten am Schluss du hast. Verstehst du, dann denkst du, ich bin voller Krebs, voller Geschwüren, voller Zysten und was weiß ich. Plötzlich sehend geworden durch Okkultismus. Wenn der Teufel dir die Augen aufmacht, kannst du sie nicht mehr zumachen. Sehend geworden, mach mir die Augen offen. Wenn der Teufel dir die Augen öffnet, kriegst du die Augen nicht mehr zu. Wenn Gott dir die Augen öffnet, kannst du zumachen und kannst sagen, das will ich gar nicht sehen. Komm, hör auf. Schluss. Viele sind sehend geworden durch die Religion, durch Hypnose, durch Drogen. Ich will es nur so sagen. Adam und Eva, sie sind durch die Frucht vom Baum sehend geworden. Und was haben sie gesehen? Dass sie nackt sind. Das haben sie vorher nicht gemerkt. Vorher sind sie auch so rumgesprungen. Aber jetzt plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Und durch diese Frucht haben sie Einsicht bekommen. Aber die hilft ihnen nicht weiter. Wir sind nackt und dann verstecken sie sich und suchen Abhilfe auf ihre Art und Weise. Aber das bringt nichts. Weißt du, wenn Menschen in unbewusste, unbedurfte Bereiche eindringen, sie bekommen etwas. Und ich möchte sagen, du wirst nicht enttäuscht, du wirst was sehen. Aber du landest nachher wie diese liebe Schwester im Rollstuhl. Ich will sie nicht verdammen. Aber das ist das Ende. Weißt du, dann siehst du so viele Krankheiten. Am Schluss hat sie alle anderen Leute vergessen, da war sie krank. Verstehst du, wie sie behindert ist? Heilung der Seele. Nur durch Jesus findest du den Weg zum Vaterherzen Gottes, der dich annimmt, der dich drückt und Herz und liebkost. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Menschen wollen nicht mit billigen Erklärungen abgespeist werden, mit theologischen Sprüchen und Phrasen. Sie wollen einfach den Vater finden. Und das kannst du durch Jesus, nicht durch Matthäus und nicht durch irgendeine Predigt. Nein, durch Jesus. Aber die Predigt ist ein Mittel zum Zweck, ist nur ein Wegweiser. Gehen musst du selber diesen Weg. Und ich bin hier heute Morgen auch nur ein Wegweiser. Ich sage, geh in die Richtung, geh auf Jesus zu, vertraue ihm, überlasse ihm die Dinge. Red dir nichts ein, mach dir nichts vor. Versteck nicht hinter Maske und sag, das darf ein Christ nicht sein. Der Christ kann alles. Darf alles, wird, muss alles und wird auch alles miterleben und durchleben und ertragen. Ich rede aus persönlicher Erfahrung. Und deshalb Vertrage die Wahrheit. Die Wahrheit ist knallhart. Die Realität ist knallhart. Die Wahrheit versteht keinen Spaß. Und deshalb, viele wollen die Wahrheit gar nicht mehr hören und vielen kannst du die Wahrheit auch gar nicht sagen. Aber ich sage dir eines, wie man die Wahrheit erfährt. Ich weiß aus persönlichem Leben, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Weißt du, plötzlich macht der Herr dir die Augen auf. Und plötzlich siehst du, wie Gott dich sieht. Plötzlich hörst du, wie Gott dich hört. Hörst dich selbst. Die Wahrheit ist es, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist beibringt und sagt, weißt du, in Salamitechnik, Gott arbeitet in Salamitechnik, immer so Scheibchen für Scheibchen, Stück für Stück. Heute das, in 3 Wochen jenes, in 10 Wochen wieder was anderes. Und so geht es Stück für Stück. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und so heilt meine Seele. Und deshalb, es geht nicht von heute auf morgen. Leute, lass diesen Schmarrn, verstehst du, sofort Hände aufgelegt, durchgeschüttelt und jetzt bin ich geheiligt. Nein. Durch Selbstüberzeugen, durch Selbsterfahrung, durch irgendwelche Erfahrungen, die Gott dir selber wirkt. Dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Verstehst? Manche Leute denken, ich war zu beichten, jetzt habe gerade gebeichtet, war in der Seelsorge und der Priester hat diese Absolution mir zugesprochen, mir sind meine Sünden vergeben. Weißt du, im Beichtstuhl kann jeder Depp und jeder Quatschkopf sagen, die sind deine Sünden vergeben. Aber ob sie vergeben sind, ist eine andere Frage. Denn wer kann Sünden vergeben, steht in der Bibel, außer der liebe Gott. Und er ist es, der das Ausradieren und Ungeschehen machen kann in deinem Leben. Es gibt so viele Sprüchemacher. Weißt du, dir sind deine Sünden vergeben, jetzt bist du gesund, jetzt bist du so ausgesprochen. Ich weiß auch, es ist Seelsorge. Leute haben so viel schon ausgepackt und ausgesprochen bei zig Seelsorgern und es hat nicht geklappt. Warum? Weil nur Gott die Menschen heilt. Wir konnten den Geist nicht austreiben. Und ich sage dir, den Geist, der in dir sich festgesetzt hat, kann nur der liebe Gott austreiben. Der Herr Jesus Christus. Ich würde niemand glauben, mir sind meine Sünden vergeben. Die Leute können erzählen, was sie wollen. Ich sage, danke, behalte es für dich. Ich würde mich da nicht festlegen. Ich war jetzt im Beichtstuhl. Ich brauche das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Offenbarung Gottes. Mir muss der Heilige Geist Zeugnis geben, dass ich ein Kind Gottes bin. Und nicht der Priester. Und nicht der Prediger. Weißt du, es gibt so viele religiöse Menschen. Und auch nicht, und jetzt bitte halte ich fest, jetzt werde ich dich noch schockieren. Ich muss euch schockieren, denn nur über Schock. Es gibt Schocktherapie. Und da gibt es, und ich möchte dich auch schockieren. Weißt du, ja, es steht in der Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das kann 100 Mal in der Bibel stehen. Es gibt auch noch andere heilige Bücher, die sind älter als die Bibel. Verstehst du? Es ist nicht ausschlaggebend, was in der Bibel drin steht, sondern ausschlaggebend, was der Heilige Geist dir in deinem Herzen sagt. Das ist wichtig. Weißt du, ist das wirklich von Gott, hat wirklich Gott mir die Sünden bekannt? Steht ja drin, ich habe bekannt meine Sünden, ich hab alles getan, ich habe mich taufen lassen, ich habe wieder gut gemacht, ich habe schon alles abbezahlt, verstehst du, und gebüßt womöglich noch. Aber das reicht nicht aus. Der Heilige Geist muss mir sagen, Johannes, dir sind deine Sünden ein für alle Mal vergeben. Und das gibt mir Frieden. Jesus sagt, ihr werdet inne werden. Ob diese Lehre von mir ist oder nicht, von wem das auch ist. Weißt du, Saul von Tarsus wurde ein Jünger Jesu, nicht weil die Geschwister erzählt haben, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr. Weißt du, die haben Hunderte, Tausende im Zeugnis gegeben und hat die Leute gezwungen, sogar Jesus zu lästern. Aber deswegen hat er sie nicht bekehrt. Paulus ist auch nicht gläubig geworden, weil er Bibel studiert hat. Er ist auch nicht gläubig geworden, weil er jüdischer Abstammung war oder aus dem Stamm Benjamin oder sonst woher. Weißt du, auch seine Erziehung hat ihn nicht zum Christen gemacht. Erst die persönliche Begegnung mit Jesus auf dem Straßen nach Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das hat ihn vom Pferd gehauen. Weißt du, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Paulus hat sich nicht interessiert. Und bitte wach auf, wenn du noch schläfst. Paulus hat sich nicht interessiert um den historischen Jesus. Ist er in Bethlehem geboren? Ist er in Nazareth geboren? Von der Jungfrau Maria? Oder wie das alles zustande kam? Das hat ihn absolut gar nicht interessiert. Paulus hatte überhaupt sich nicht über den historischen Jesus interessiert und er sagt, ich kenne Jesus nicht nach dem Fleisch. Mit keiner einzigen Silbe erwähnt er den historischen Jesus, und wobei ich überzeugt bin, er ist irgendwo ihm mal schon mal begegnet gewesen, das vielleicht wenigstens als Bub. Denn er war im gleichen Alter. So hat sie gar nicht interessiert, ob er ein Jude war, ob er ein Germane war, verstehst du, das hat ihn vollkommen gar nicht interessiert. Er sagt, ich kenne nicht Jesus nach dem Fleisch. Paulus war völlig egal, ob der noch Geschwister hatte, ob er keine Geschwister mehr hatte, oder beschnitten war oder nicht beschnitten war, ob er, was weiß ich, das hat ihm alles gar nicht interessiert. Paulus interessierte sich nicht für den jüdischen Jesus, sondern der verherrlichte, der auferstandene Christus, der ist mir begegnet. Geschwister, und wir müssen auch aufhören mit dem ganzen Quatsch. Palästina, Israel, Jerusalem. Verstehst du? Hast den Kopf voll am Schluss. Nein, wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Wir kennen ihn nach dem Geist, nach der Offenbarung. Seine Seele ist von Jesus berührt worden. Und da hat er die Gnade erlebt. Die Rettung, die Hoffnung. Da hat er plötzlich die Inspiration bekommen. Und Geschwister, die Hälfte des Neuen Testamentes ist von Paulus beeinflusst und geprägt, weil er dem lebendigen Christus begegnet ist. Nicht dem jüdischen, palästinensischen, israelitischen Jesus. Nein, denn Jesus, der zur Rechten der Majestät Gottes sitzt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus ist für ihn zu Weisheit und Wahrheit und Erkenntnis und Kraft geworden. Die Seele versteht Gott besser als alle Psychologen und alle Theologen. Deshalb komm zu Jesus. Und zwar nicht zu einem historischen Jesus. Vergisst diesen historischen Jesus. Wir suchen nicht den historischen Jesus, sondern diesen verherrlichten, zum Himmel aufgefahrenen und sitzen zu Rechten der Majestät Gottes. Dieser Jesus muss uns berühren. Er muss seine Hand auf uns legen. Und dann verstehen wir die Zusammenhänge ganz anders. Und Paulus versteht ganz toll die Zusammenhänge des Heils. Wenn deine Seele Gott berührt oder Jesus deine Seele berührt, dann bist du nicht mehr derselbe. Bist nicht mehr so wie früher. Da verändert sich radikal in deinem Leben. Paulus ist von einem Moment zum anderen ein anderer Mensch geworden. Dann willst du nicht mehr in diesem jüdischen Saft schmoren. Dann wirfst du es über Haufen und sagst, jetzt wird Christus gepredigt. Halleluja. Und dann gehst du durchs Feuer, gehst du durch alle möglichen Schwierigkeiten. Wenn Gott dich berührt, werden alle deine Fragen beantwortet, die du heute noch auf dem Herzen hast, die du nicht verstehst. Diese ganzen Wunden werden geheilt. Wenn Gott dich berührt, dann verstehst du auch das ganze Elend und das ganze Leid auf dieser Welt. Und dann macht es gar nicht aus, ob du Halleluja auf der Halleluja-Höhe bist oder unten im Tal. Spielt keine Rolle. Weißt du, du kennst diesen übernatürlichen Jesus. Der übernatürliche Jesus ist der Schlüssel für dein Leben. Und was Jesus wirkt, ist immer übernatürlich. Damals wie heute. Und deshalb, außerhalb von Jesus gibt es kein Leben, kein Heil, keine Erlösung. Außerhalb von Jesus kann deine Seele nicht in Frieden ruhen. Nur Jesus. Deshalb hat Augustinus gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere ist Schmarrn. Ist alles für die Katz, alles vergeblich. Nur durch Jesus gelangt deine Seele zu einer wahren Stärke. Nur durch Jesus kannst du dich selbst verwirklichen? Kannst du in Frieden und Ruhe eingehen? Nur durch Jesus und durch Heiligen Geist wirst du seelenruhig. Es gibt auch so ein Wort, seelenruhig. Du wirst seelengelassen, einfach seelenruhig. Er berührte mich. Weißt, etwas Großes geschah an mir. Er berührte mich. He touched me. Er hat mich berührt. Weißt du, wenn Gott dich berührt, bist du fest und unbeweglich und unerschütterlich. Da suchst du nicht mehr, habt ihr was, könnt ihr was und so weiter. Nein, da weißt du, ich habe Frieden gefunden. Ich bin in Gott verankert. Meine Seele ist heil. Ich habe jetzt erlebt, der Vater hat mich angenommen, der hat mich geküsst. Die Liebe Gottes hat mich durchdrungen. Viele Christen, viele Gemeinden, sie tun viel für Jesus. Sie reden viel von Jesus. Aber Jesus kann nichts an ihnen tun und nichts an ihnen wirken. Das ist eine Tragödie. Der Herr möchte an dir was wirken. Deine Seele berühren, dich heilen von deinen Gebrechen. Deine Seele schreit nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Ruhe. Und erst, wo du den Frieden mit Jesus bekommst, von Jesus, diese erste Liebe, verstehst? Und dann plötzlich wirst du von Gott umgeben, von Gott umhüllt, von Gott angenommen, von Gott geliebt. Die Seele ist glücklich, wo die Liebe Gottes ist. Da ist kein Druck. Da wird nichts gefordert. Du musst. Sie müssen's. Nein, da darfst du. Da, wo die Liebe Gottes ist, bist du sicher. Dort bist du zu Hause. Da brauchst du keine Organisation, keine Kirche, keine Denomination oder was für Zirkus auch sein mag. Weißt du, dort kannst du dich entfalten und entwickeln. Gott kontrolliert dich nicht. Gott lässt dich laufen. Gott lässt dich entwickeln. Gott lässt dich entfalten. Weißt du, das ist der liebe Gott. Die Liebe Gottes. Begreife das, was das bedeutet. Und dann hast du plötzlich Halt in Christus, Sicherheit in Jesus, bist geborgen für Zeit und Ewigkeit. So wie dieser Storch. Dann kommt wieder die Zeit, da kommen die anderen Störche, die fliegen da oben und pfst, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erlebt. Plötzlich war er weg. Die Hühner kamen aus dem Hühnerstall und unser Storch war auch weg. Dieser schöne Storch. Ja, Gott will dich hochpeppeln. Vielleicht gerade durch diese Predigten hier, dich wieder auf die Beine bringen, dass du überwinterst hier mal eine Weile. Aber dann geht's weiter. Dann darfst du wieder mit dem Zug der Kinder Gottes weiterziehen, mitziehen und das erleben, was, wozu du bestimmt bist. Du bist nicht bestimmt, man tut es im Hühnerstall zu sitzen. Verstehst? Du bist berufen auf die weite Reise Richtung, die Vögel sind dann, wenn sie kamen, im Frühjahr Richtung Sibirien gezogen. Da kamen sie Richtung dem Norden. Wenn Gott in dir wirkt, da ist die Freiheit wieder da, da ist Entfaltung wieder da, da ist Dynamik wieder da, da ist Führung wieder da. Weißt du, da brauchst du kein Rom und kein Mekka und kein, was weiß ich, da ist Jesus die Mitte und das Zentrum des ganzen Heils geschehen. Noch ganz schnell eine kleine Geschichte. Ich habe in Stuttgart als junger Pastor den Arthur Blessed bei mir in der Gemeinde gehabt. Arthur Blessed war dieser Mann, der das Kreuz durch die Kontinente trug. Da haben wir neulich geschrieben. Da habe ich gesagt, Pastor, wie geht es dir? Verstehst du, das ist schon ein älterer Herr inzwischen, kann nicht mehr das Kreuz durch die Nation, durch die Völker tragen und so. Aber da habe ich mich erinnert. Arthur Blessed kam zu uns und wir sind da mit dem Kreuz da durch Stuttgart gelaufen. Wir haben eine Evangelisationsvorbereitung gemacht. Wir haben gedacht, da kommt eine große Evangelisation, da werden Menschen sich bekehren und. Aber er hat das Kreuz durch Stuttgart getragen. Und dann ging er durch Stuttgart, Gott bless you, der Herr segne dich, der Herr sei mit dir, verstehst du? Und er hat das Kreuz getragen. Und dann habe ich gedacht, Bruder Arthur, wir brauchen Seelsorgerhelfer, wir brauchen Menschen, wer weiß, Bekehrung. Und der Arthur Blessed hat mir einen Satz gesagt, das habe ich mir geprägt, eingeprägt und bis heute weiß ich, und das ist bis heute ausschlaggebend für meinen Dienst und für mein Leben. Der Heilige Geist, Bruder Arthur, das macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahre knochenharte Arbeit machen können. In 5 Sekunden macht der Heilige Geist mehr, als was wir in 50 Jahren, das hat er gesagt, machen können. Weißt du, und ich habe gedacht, das will ich mal sehen, was der Heilige Geist in 5 Sekunden macht. Und dann ist er durch Stuttgart gelaufen, Fellbach hat er angefangen, seinen Dienst da, und sind dann losmarschiert bis Stuttgart Mitte. Und aus dieser Evangelisation von einem Tag kamen 28 Menschen zu Jesus, die nachher auch in der Gemeinde kamen, getauft worden sind. Einige sind als Missionare nachher in die Welt gegangen irgendwo. Verstehst du? 28. Und vieles weiß ich gar nicht. Dann hat er so einen Aufkleber gehabt so, und jedem verteilt auf dem Rücken geklebt, Smile, Jesus loves you. Also, und dann einfach weitergezogen. Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was du und ich in 100 Jahren schaffen können. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten und Gott preisen. Der Heilige Geist, Vater, ich danke dir, dass du die Seele heilst in 5 Sekunden. Herr, nur ein Wort von dir, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund, meine Seele wird gesund, meine Augen werden geöffnet oder meine Augen werden verschlossen, was auch immer sein muss, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns wirkst und dass du uns segnest und dass du uns begegnest. Deine Macht und deine Liebe ist so groß und so stark. Ich danke dir. Wir lassen uns in deine Hände fallen. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ich bringe dir meine Seele, meine Verletzungen, meine Wunden oder was auch immer sein mag. Heile mich. Wenn du mich heilst, dann bin ich geheilt. Wenn du mich segnest, bin ich gesegnet. Wenn du mich befreist, bin ich frei. Danke, Vater. Danke für Jesus. Amen.